ich glaube, viele Menschen haben im Grunde die Veranlagung zu dieser Fitness und New Work oder das, was wir auch mit unseren Werkzeugen wollen, ist ja eigentlich, dass man sich selbst wieder spürt.
E-Learning Inc., der Podcast für digitale Aus- und Weiterbildung.
Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge E-Learning Inc. E-Learning Inc. ist ein Podcast für jeden gemacht, der sich für E-Learning, Weiterbildung und generell Digitalisierung interessiert. Ich bin Vanessa. Unsere heutige Folge ist bereits die letzte für 2020. Weiter geht es dann wieder im Januar. Ich hoffe, ihr habt alle eine tolle Weihnachtszeit mit euren Lieben und kommt gut ins neue Jahr. Mit dem neuen Jahr gehen dann ja bekanntlich die guten Vorsätze einher. Ein Klassiker ist mehr Sport treiben, verbunden mit einer Anmeldung in ein Fitnessstudio. Aber nicht nur wir Menschen müssen Sport treiben, um unsere Figur zu halten und gesund zu bleiben, auch Unternehmen müssen trainieren, um zukunftsfit zu bleiben bzw. zu werden. Genau darüber spreche ich heute mit Jens Springmann und Nadine Kraus. Die beiden haben gemeinsam mit weiteren Autoren das Buch Future Fit Company geschrieben, was sie selbst als Fitnessstudio für Unternehmen bezeichnen. Welche typischen Problemzonen Unternehmen haben und welche Übungen dagegen besonders effektiv sind, darüber geht es in dem Interview. Also viel Spaß beim Zuhören. Hallo Jens, hallo Nadine, sehr schön, dass ihr zugesagt habt.
Hallo.
Ja, hallo Vanessa, danke.
Ihr arbeitet weiter als Berater für Creafective, einer Innovationsberatung, und seid Autoren des Buches Future Fit Company, zu beiden nachher aber noch mehr. Mögt ihr euch einfach selbst noch kurz vorstellen, vielleicht so in 30 Sekunden, wo kommt ihr her und was treibt euch an? Nadine, magst du anfangen?
Ich hatte es vermutet. Na klar, total gerne. Mit einem kleinen Frosch im Hals, der ist jetzt weg. So, ja, also ich bin die Nadine Kraus. Ja, ganz spontan, ich komme aus einer ganz wilden Ecke. Ich habe mal Jura studiert und bin eigentlich quasi Rechtsanwältin und habe recht schnell gemerkt, das geht gar nicht für mich. Ja. Ja, also da steckt keine Energie drin, und habe geguckt, wo steckt für mich viel Energie drin, und bin dann über 100.000 Umwege ja, beim Thema Innovation gelandet und in der Innovationsberatung. Und ja, mich treibt total an, Menschen zu inspirieren und neue Ideen zu fördern und vor allem Glaubenssätze und Muster, da immer hinzugucken, warum muss das denn so sein, geht's denn nicht auch anders, und ja, Dinge zu hinterfragen und ja, Menschen zu helfen, die Augen ganz weit aufzumachen und ja, vieles neu zu sehen. Das treibt mich tatsächlich ganz stark an. Und privat auch tatsächlich ganz vieles Thema, auch Achtsamkeit. Da werden wir vielleicht nachher auch noch stark drüber sprechen, wie das auch in diesem ganzen Kontext für mich ja, stark reinfließt.
Ja, sehr spannend. Und Jens, bei dir, wo kommst du her und was treibt dich an?
Ja, Jens Springmann, ich bin 35, sitze jetzt und wohne in Hildesheim, südlich von Hannover, war jahrelang in München, dort, wo auch meine Kollegen von Creafective sitzen. Ich bin ein Kind der Medienbranche, habe 10 Jahre im Medienbereich, Verlagsbereich, auch Zeitungen gearbeitet, und bin vor 5 Jahren in die ja, Beratungsecke gewechselt, wobei ich mich gar nicht als Berater bezeichne, sondern eher als Potenzialentfalter. Das Wort habe ich jetzt vor kurzem für mich entdeckt. Einmal so auf der Teamebene Menschen zusammenzubringen, ihre Potenziale entdecken zu lassen, wenn es um den Bereich Innovation geht, was Nadine eben auch gerade sagte, aber auch so zwischenmenschlich. Und wie sollen wir miteinander kommunizieren? Also mir ist zum Beispiel auch gewaltfreie Kommunikation wichtig, und generell, dass man auch ein Gefühl für die eigene Sprache entwickelt. Und das kann man für ganz viele Themen anwenden, und da bin ich gerne, wie gesagt, der Entfalter, der Menschen dabei hilft.
Heute beschäftigen wir uns ja mit dem Thema, wie Unternehmen trainieren müssen, um fit für die Zukunft zu sein. Wie sieht denn euer Verhältnis zu Fitnessstudios aus? Jens, bist du Mitglied in einem und trainierst du regelmäßig?
Immer mal wieder. Das ist so eine On-Off-Beziehung. Ich hatte schon einige Verträge, die dann immer irgendwie 12 Monate gelaufen sind, und am Ende bin ich nicht mehr hingegangen. Ich bin ein Solosportler aktuell, gehe viel laufen, fahre viel Rennrad, habe aber auch eine kleine Tochter, von daher muss man sich da ganz gut die Zeit einteilen, was so Sport angeht.
Ja, und Nadine, wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich bin tatsächlich in einem Fitnessstudio hier in München angemeldet, aber musste gerade mir selbst eingestehen, dass ich das irgendwie ein Jahr nicht genutzt habe. Aber ich habe den Wellness-Bereich immer ganz stark genutzt.
Das ist auch gut,
ja. Und zum Saunieren und zum Yoga machen und so weiter bin ich hingefahren. Genau, aber ich spiele tatsächlich privat sehr viel Beachvolleyball und tanze. Da mache ich viel, aber das ist jetzt nicht im Fitnessstudio.
Ja, ich habe auch seit Start der Corona-Krise bei mir mein Fitnessstudio-Vertrag auch ein toter Vertrag, würde ich sagen. Ja. Mehr Sport treiben ist ja aber auch so ein typischer Neujahresvorsatz, um die Weihnachtskilos zu verabschieden oder einfach um gesünder ins neue Jahr zu starten. Werdet ihr euch Vorsätze für 2021 machen oder habt ihr sogar schon einen konkreten im Kopf, Nadine?
Hui, das ist eine sehr gute Frage. Man macht sich ja mal so viele Vorsätze. Also Sportvorsatz ist es meistens bei mir tatsächlich nicht. Ich habe, und das ist jetzt total, vielleicht klingt das jetzt ganz platt, aber gerade in der Zeit, in der wir gerade stecken, habe ich den Vorsatz, irgendwie Menschen nahe sein zu wollen. Meinen Kollegen, meinen Freunden, meiner Familie. Auch wenn es physisch jetzt nicht immer geht, aber wir sind da ganz stark auch um Überlegen und ich auch selbst, wie ich das trotzdem schaffe, diese Nähe zu haben, obwohl es physisch nicht immer geht.
Ja, und Jens, bei dir?
Naja, für 2021 habe ich mir vorgenommen, einfach mehr Dinge, die in meinem Kopf sind, umzusetzen. Nicht lange auf die Bank zu schieben, sondern in kleinen Schritten einfach zu probieren, zu testen. Und da hat mir jetzt einfach gerade diese Corona-Zeit viel Gelegenheit gegeben zum Nachdenken und da jetzt 2021 dann einfach auch mit einigen Dingen durchzustarten.
Das sind auf jeden Fall beides sehr gute Vorsätze, finde ich. Ich habe ja jetzt auch schon gesagt, dass ihr bei Queerfective arbeitet oder ihr habt es auch schon erwähnt, einer Innovationsberatung. Jens, du hast mir im Vorgespräch gesagt, ihr versteht euch selbst als Versuchslabor für neue Arbeitsweisen. Was genau heißt das? Also welche Arbeitsweisen testet ihr denn bei euch aus?
Ja, es gibt ja diesen schönen Begriff New Work, unter dem sich viel subsumiert, das ist so ein Allgemeinplatz. Einige verstehen darunter Kickertische und irgendwie bunte Meetingräume. Wir haben bei uns aber ganz konkret mit New Work so das Zusammenarbeiten und unsere Organisationsstruktur verändert über die letzten Jahre. Die Nadine und ich, wir sind zu Queerfective gestoßen im Frühjahr 2016, also sind jetzt 4,5 Jahre dabei. Und da hat sich unser Geschäftsführer und Gründer gedacht, er experimentiert mit dem Kollegenkreis und Kolleginnenkreis am Thema New Work. Und wir sehen uns als Labor, denn wir schauen uns so Sachen an wie Holacracy, Soziokratie, also ich sag mal wirklich Organisationsformen, die dem New Work entsprechen und experimentieren da eben ganz viel, weil wir sagen, nicht so mantraartig, wir folgen nur der einen Lehre, sondern suchen uns aus ganz vielen Dingen, auch Design Thinking und Scrum. Und da gibt es ja einige Methoden, einfach die besten Ansätze für uns raus und haben jetzt so nach 3-4 Jahren ein ganz gutes Setup für uns gefunden.
Ja, jetzt hast du ja schon zum Beispiel Holacracy angesprochen, also Selbstorganisation, hierarchiefreies Arbeiten. Habt ihr dabei bestimmte Grundregeln und Prinzipien, Nadine?
Ja, also wir, wie Jens auch schon gerade gesagt hat, haben da viel experimentiert und wir haben für uns dann einfach geguckt, was passt für uns, ne? Wo stehen wir auch tatsächlich dahinter, was ist dann irgendwie, hat dem System mal gedient, was ist Dogmatik und was hilft uns wirklich in dem Moment? Und ich sag mal so, die großen Prinzipien, die diese ganzen Systeme leiten, da haben wir schon für uns festgestellt, das ist für uns sehr stimmig und hilft uns tatsächlich auch, wenn man eben andere Verantwortlichkeiten oder sehr stark selbstverantwortlich arbeitet, wie man miteinander kommuniziert, sich austauscht. Also ich sag mal, da sind so, jetzt um Schlagworte zu nennen, was da so für Prinzipien dahinter stecken, da geht es ganz stark um Vertrauen, um Offenheit. Ist es fair, auch dieses ganze Modell, wie wir nachher vielleicht auch über Gehaltsstrukturen sprechen, da kann man viel auch ganz bewusst und auch freier entscheiden. Wer ist für was, also klare Verantwortlichkeiten, wer ist auch für was verantwortlich? Also ich sag mal, das sind so ja ein paar dieser Prinzipien, also Transparenz auch in dem ganzen Kontext mit Gehaltsgeschichten, aber auch wer arbeitet an was. Ist es effektiv, was wir hier tun, oder machen wir es einfach nur, weil es halt immer so gemacht wurde? Das sind so Prinzipien, die ganz stark hinter diesen Arbeitsweisen oder dieser Arbeitsweise, die wir für uns zusammengesetzt haben, stehen.
Also jetzt hast du zum Beispiel schon zwei Sachen angesprochen, die ich super spannend finde, Gehaltsstrukturen und Verantwortlichkeiten. Also fangen wir zum Beispiel erstmal mit den Gehaltsstrukturen an. Hm. Wie legt ihr fest, wer von euch was bekommt? Hm.
Ja, also war ein ganz spannender Prozess, weil wir ursprünglich, wie Jens schon gesagt hat, vor 4,5 Jahren, als diese Umstellung dann für uns alle stattfand, ganz normale Gehaltsstruktur hatten. Ne? Also es wurde bei der Einstellung entsprechend, gab es Gehaltsverhandlungen und so weiter. Und dann so ein circa, ich weiß nicht, Jens, korrigier mich, aber ein halbes Jahr oder ein Jahr später hatten wir einen Tagesworkshop, wo wir uns als Team zusammengesetzt haben und einfach mal wirklich grüne Wiese uns überlegt haben, wie wollen wir es machen? Wollen wir es anders machen? Wie wollen wir dieses ganze Thema Gehalt angehen? Und haben dann in diesem Tagesworkshop über alle Bedürfnisse gesprochen, auch wie fix soll es sein? Soll es auch veränderbar sein im Sinne von, wie viel oder wenig will ich arbeiten? Was ist, wenn ein Kollege oder eine Kollegin vielleicht auch Mutter oder Vater wird oder vielleicht einen Pflegefall zu Hause hat oder sich einfach mal ein Jahr Sabbatical nehmen möchte. Also für alle Eventualitäten und Freiheiten, da haben wir gesprochen und haben uns letztlich ein System entwickelt, was sehr flexibel ist und tatsächlich verschiedene Faktoren berücksichtigt. Und da sind Faktoren drin, einmal wie Dauer der Zugehörigkeit, natürlich auch Skill-Level, ne, wie erfahren ist der Kollege. Aber sonst ist es tatsächlich sehr, ja, für alle Kollegen, die diesen ähnlichen Job als Coach und Berater bei uns machen, gleich. Und wir setzen uns jedes halbe Jahr zusammen und jeder sagt, wie viel er arbeiten möchte. Ne? Ob er jetzt, sage ich mal, auf 50% gehen möchte, auf 70, auf 80, auf 100, ein halbes Jahr Sabbatical machen möchte. Und Jens, kannst du auch erzählen, du hattest ja auch deine Auszeit oder einfach diese Möglichkeit auch genommen jetzt im Frühjahr. Und genau, also das ist so der Hintergrund, wie wir flexibel auf dieses ganze Thema Gehalt auch und auch Commitment, also was wir auch nennen, wie viel möchte ich tatsächlich und kann ich in dem Moment meiner Lebenslage gerade auch arbeiten.
Jens, magst du das noch ergänzen?
Ja, spannend ist, ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, als Nadine sagte, am Anfang lief das alles noch über Gehaltsverhandlungen, also ich habe mein Gehalt damals nicht verhandelt. ich glaube, das ist auch so eine unterschiedliche Wahrnehmung vielleicht, dass wir in der Firma schon relativ klar und sehr transparent und das eben auch als Prinzip bei uns ist alles transparent. Man muss wissen, die Creative GmbH ist eine GmbH mit einer Struktur von 3 Gesellschaftern, wobei einer eigentlich der Hauptgesellschafter ist und mittlerweile 4 Angestellten. Der Florian Rustler, der Gründer und Geschäftsführer, sich aber relativ früh, wie gesagt, 2016 dazu entschieden hat, mit verschiedenen Formen zu experimentieren. Und er hat dann auch ganz oft nach außen getragen, er hat sich als Geschäftsführer abgeschafft. Und so ist es eigentlich jetzt auch bei uns. Es gibt zwar formaljuristisch eine Geschäftsführung, ist mittlerweile nicht mehr der Kollege Florian, sondern jetzt Daniel Barth, weil Florian sich nach Taiwan jetzt während der Corona-Krise neu orientiert hat, aber immer noch Teil der Firma ist. Und bei uns sind, wie gesagt, die Gehälter sind transparent, weil wir da, wie gesagt, einen Schlüssel haben und es ist total egal, ob ich jetzt Angestellter bin oder auf dem Papier ein Geschäftsführer. Wir haben dann im Grunde da, um Risiko auszugleichen, noch einen kleinen Multiplikator mit drin, aber eigentlich verdient bei uns jeder von der Basis gesehen das Gleiche und wie Nadine sagte, gibt es eben Multiplikatoren, je nachdem, wie viel ich denn einbringen möchte, wie viel Zeit ich denn arbeiten möchte. Und nochmal ein Thema ist bei uns auch besonders, weswegen ich mich damals auch für die Firma entschieden habe. Wir haben gesagt, wir arbeiten alle nur 30 Stunden beziehungsweise 4 von 5 Tagen die Woche, weil wir relativ klar schon für uns alle gezogen haben, dass wir eine gewisse Work-Life-Balance einfach auch präferieren und die alle bei Creative auch finden.
Ja, das klingt spannend. Also ihr legt offen da, wie viel jeder verdient, die Basis ist gleich und man kann dann selber praktisch nochmal sagen, ich möchte jetzt mehr oder ich möchte weniger arbeiten. Das Zweite, was Nadine angesprochen hatte, sind die Verantwortlichkeiten. Da frage ich mich jetzt ja, Nadine, du hast gesagt, du bist Juristin, Jens, du bist Medienmensch. Sind eure Aufgaben dann auch entsprechend nach eurem Fachgebiet verteilt? Und was ist denn zum Beispiel, wenn jetzt eine Aufgabe jemand keiner machen möchte? Also wie bestimmt ihr dann, wer die Aufgabe macht, Nadine?
Ja, das ist natürlich eine sehr praktische Frage. Also ich sag mal, es ist besonders, wir sind ein kleines Unternehmen. Wir sind zu 7 oder zu 8 jetzt aktuell in München, Taiwan und Hildesheim. Das bedeutet, wir decken tatsächlich die meisten Aufgaben, die anfallen, intern ab. Also von kleineren Marketingmaßnahmen, von, klar, wir haben eine extra Buchhalterin, die jetzt wirklich nur dafür diesen Job macht, aber sonst alles, was so anfällt, was auch noch an HR-Geschichten kommt oder was an sonstigen finanziellen Geschichten und juristischen Hintergründen, also alles, was es braucht, das decken wir selbst ab. Aber es ist so, dass grundsätzlich eigentlich alle Kollegen bis auf unsere Buchhalterin erstmal den gleichen Job machen. Also wir sind alle Innovation Coaches oder wie man es auch mal nennen mag, Berater. Diesen Job machen wir alle, egal welchen Hintergrund wir haben, egal ob das jetzt die Industriedesignerin ist, egal ob es der BWLer ist, egal ob es der Jurist ist oder der Sinologe. Also wir haben wirklich alles bei uns vertreten. Und dann gibt es sozusagen neben dieser Haupttätigkeit, die wir als Coaches und Berater machen, gibt es diese Neben- oder diese anderen Geschichten wie Marketingtätigkeiten, wie juristische Geschichten, wie ja, alles, was sonst noch so passiert. Und das haben wir nach Fähigkeiten und nach Neigungen in Rollen organisiert. Also wir sind generell eben in Rollen organisiert. Und da kann man erstmal natürlich schon sagen, oh, diese Rolle würde ich gerne übernehmen, weil ich da vielleicht auch berufliche Erfahrungen im Vorfeld habe oder einen Hintergrund habe. Also ich habe auch ein Jahr in einer PR-Agentur gearbeitet und deswegen habe ich gesagt, könnte ich mir vorstellen, da auch ein bisschen in der Richtung was zu machen. Und es gibt, wie du schon auch gesagt hast, die jetzt nicht so liebsamen Geschichten, und die werden dann einfach verteilt. Also dann wird auch rotiert, ne? Man hat diese Rolle nicht für immer, dann hat mal vielleicht für ein halbes Jahr jemand die Rolle inne und dann wird die auch quasi, wandert die auch vielleicht für nächstes halbes Jahr auch zum anderen Kollegen.
Das ist ein bisschen wie der Putzplan früher in der WG.
Ja, aber da gab es tatsächlich noch nie größere Probleme, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Ja. Jens, hattest du da irgendeinen Fall im Kopf, wo es deswegen irgendwie gescheitert ist oder da größere Themen gab?
Nee, dieses selbstorganisierte System sieht ja auch vor, dass man sich Gedanken macht, gut, wir sind jetzt auch ein kleines Unternehmen, dass man sich Gedanken macht, wir haben uns 2016 hingesetzt und überlegt, was braucht es denn für Rollen, damit unsere Organisation handlungsfähig ist. Haben diese Rollen erstmal aufgeschrieben und dann in einer Art Marktplatz geschaut, wer möchte denn diese Rolle einnehmen. Und es gibt auch einige Rollen, die auch gewählt werden bei uns. Und ich hatte jetzt eine ganze Zeit, wo ich noch in München gelebt habe, die Rolle intus des Technikpapstes, also du siehst schon, wir haben auch sehr witzige Formulierungen für unsere Rollen, der sich auch um die Kaffeemaschine gekümmert hat und regelmäßig die entkalkt hat. Das war meine Aufgabe. Und es ist eigentlich so, dass wir dieses Prinzip haben der Kohäsion, nennen wir das, dass wir uns alle als Teil eines gemeinsamen Ganzes verstehen. Deswegen ist es eigentlich nicht so, dass sich jemand wegduckt und sagt, oder sich alle wegducken und sagen, das wollen wir jetzt irgendwie nicht machen. Wenn es gemacht werden muss, weil es uns einen Mehrwert bringt, dann findet sich eigentlich immer jemand.
Das mit den Titeln finde ich auch lustig. Das hatte ich mal bei Walt Disney gelesen, dass jemand bei LinkedIn nicht Eventmanager ist, sondern Spektakelmanager. Fand ich auch total gut. Ihr habt jetzt beide schon mal gesagt, dass ihr nur 7 bis 8 Personen, glaube ich, seid. Mhm. Ja, also ist diese Organisationsform jetzt mit den Rollen, die gewählt werden und die rotieren, ist das denn für jede Unternehmensgröße geeignet? Also ich frage mich jetzt halt zum Beispiel ein Unternehmen mit 1000 Mitarbeitern, ist das dann zu viel Verwaltungsaufwand oder geht das bei jeder Unternehmensgröße angepasst?
Ja, also grundsätzlich geht es tatsächlich für auch größere Unternehmen, also es ist jetzt nicht nur für bis 100 oder bis so und so viele Mitarbeiter. Es gibt da auch Beispiele von wirklich Unternehmen, die mit mit mehreren hundert bis zu tausenden von Mitarbeitern das machen, dann ist es ein bisschen anders von der Struktur. Dann gibt es dann neben den Rollen und Kreisen, so wie wir organisiert sind, also Unterkreise und übergeordnete Kreise, es kommt dann so ein bisschen auf Holacracy oder Sociocracy dann wieder darauf an, ne, wie konkret das Ganze ist. Spotify zum Beispiel ist auch entsprechend organisiert mit vielen Mitarbeitern. Das bedeutet, es ist erstmal, würde ich sagen, wahrscheinlich leichter im Kleinen zu starten, um das Ganze erstmal zu etablieren, da auch ein gewisses Klima zu schaffen, um das Ganze auch erstmal vielleicht als Prototyp auch zu vertesten und mal auszuprobieren. Aber es ist nicht, ne, also es kommt nicht darauf an, in erster Linie, wie groß das Unternehmen ist, sondern es kommt auf das Mindset an, wie offen auch dieses Mindset ist. Und das hatte Jens vorhin öfter erwähnt. Bei uns kam dieser Wunsch tatsächlich von dem damaligen Geschäftsführer, und das erlebe ich in meiner Praxis, wenn ich auch in Unternehmen bin, wo es um dieses Thema Selbstorganisation geht, wir wollen da einen Schritt gehen. Das ist der erste Schritt, bedarf dieses Commitment von tatsächlich der Geschäftsführung, weil wenn dieses Commitment nicht da ist, ist es natürlich schwierig umzusetzen. Und da muss man auch so realistisch sein. Man kann viel auch in die Wege leiten und dieses Klima schaffen, aber letztlich diese Entscheidung muss mitgetragen werden von der Führungsriege.
Ja. Noch eine Frage zum Thema Weiterbildung, weil das ja von dem Podcast hier natürlich ein Schwerpunktthema ist. Wie funktioniert denn das Thema Weiterbildung bei euch, Jens?
Eigentlich so wie alles. Wir haben gemeinsam verabschiedet, dass wir miteinander regelmäßig Feedbackgespräche führen. Und dann haben wir uns jetzt vor ein paar Jahren allen ein Budget gegeben. Und dieses Budget für ein Jahr können wir frei wählen, welche Weiterbildung wir besuchen möchten. Es sollte natürlich einen Zusammenhang haben mit unserer Arbeit. Aber ob ich das jetzt brauche für meine Beratertätigkeit, oder aber zum Beispiel, ich habe auch die Rolle bei uns, dass ich mich um die Webseite kümmere. Das ist ja so mein Background mit Medien und um das Thema Online-Marketing. Und wenn ich jetzt irgendwie eine Suchmaschinenoptimierungsschulung haben möchte, dann muss ich das nicht mit jemandem abstimmen, sondern ich kann es mir selbst suchen und kann mit diesem Budget im Grunde dann über das ganze Jahr auch arbeiten.
Super, ich könnte noch länger mit euch über eure Organisationsform sprechen, würde jetzt aber gerne auch noch mit euch über das Buch sprechen, was ihr geschrieben habt. Und zwar hat das ja den Titel Future Fit Company und ihr sagt selbst, das ist eine Art Fitnessstudio für Unternehmen. Wie seid ihr denn auf diese Idee gekommen? Also warum brauchen Unternehmen ein Fitnessstudio, Nadine?
Ja, also das Fitnessstudio ist ein schönes Bild, was uns in diesem Schreibprozess gekommen ist, als wir sozusagen dieses Buch geschrieben haben, in Angriff genommen haben, weil es total schön sinnbildlich so für den Inhalt ein bisschen steht, um fit zu werden, um quasi auch, was auch immer in der Zukunft kommen mag, und das sind ja so riesengroße Veränderungen gerade, die stattfinden, dass Unternehmen da einfach flexibel drauf reagieren können und da auch so ein bisschen, ja, fit und gestärkt dafür sind. Und wir haben in diesem Buch im Prinzip alle Werkzeuge und alles, was wir hier aus unserer Praxis weitergeben, vier Räumen zugeordnet. Und diese vier Räume waren wieder so schön sinnbildlich, auch für Räume im Fitnessstudio. Deswegen kam es so ein bisschen, oder da kam es her. Und also vielleicht ganz kurz, diese vier Räume, die dann wieder dieses Bild vom Fitnessstudio aufgegriffen haben, bedeuten für uns, dass es neben diesem, sage ich mal, operativen Miteinander, was man, glaube ich, immer kennt und auch angeht, wenn es so darum geht, wie wollen wir zusammenarbeiten und auch welche Strukturen haben wir, da haben wir gerade schon drüber gesprochen, auch Selbstorganisation und so weiter. Da gibt es dann für uns noch zwei ganz, ganz wichtige Bereiche, wo Unternehmen fit werden sollten, und das ist der zwischenmenschliche Raum und der individuelle Raum. Also dieses, wie kommunizieren wir miteinander, wie tauschen wir uns aus, wo liegen vielleicht auch Trigger, damit wir auch operativ gut miteinander arbeiten können. Ja, wie geht's mir damit? Und ne, diese vier Aspekte, da sehen wir einfach ganz stark Bedarf, dass Unternehmen fit werden und da auch wirklich hingucken und nicht nur immer, wie man es sonst macht, so operativ und strategisch und strukturell hinguckt.
Zwischenmenschlicher und operativer Raum sind zwei von den vier Räumen.
Genau.
Was bedeutet das denn jeweils und welche zwei Räume gibt es denn noch, Jens oder Nadine?
Ja, Jens, gerne.
Ich kann da gerne anschließen. Also wir haben uns bei diesem Bild der vier Räume einem Modell oder an einem Modell orientiert von Ken Wilber, der so aus dem Holokratie-Umfeld kommt. Und dieses Modell beschreibt im Grunde eine Organisation mit vier Räumen. Einmal der operative Raum, da ist so der Fokus auf das Thema Arbeit mit und für den Kunden. Also sprich, wie wollen wir als Organisation zusammenarbeiten? Da gibt es dann sehr starke Methoden wie Design Thinking für Innovation oder Scrum, wenn es darum geht, wie wollen wir Dinge entwickeln. Das ist so dieser Agilitätskontext, auf den kommen wir vielleicht später nochmal zu sprechen. Dann der strukturelle Raum. Also wenn ich weiß, wie ich arbeiten möchte, was brauche ich denn für eine Struktur, dass dann die Menschen auch optimal miteinander arbeiten können. Da geht dann so diese Themen Rollen definieren, worüber wir gesprochen haben. Gibt es verschiedene Kreise, die miteinander arbeiten? Kreise kann man sich eigentlich vorstellen wie Abteilungen, aber die haben dann nochmal einen ganz speziellen Charakter. Und diese beiden Ebenen, operativ und strukturell, werden stark in solchen, ich sag mal, Ideen wie Holacracy und Soziokratie getrieben. Und was Nadine gerade eben sagte, der zwischenmenschliche und der individuelle, das ist wirklich so dieser, ich sag mal, People-Bereich. Also wie wollen wir miteinander arbeiten? Wie ist die Kommunikation? Wie ist das Feedback geben und nehmen? Das wird, oder haben wir gemerkt, jetzt in dem Ausprobieren in unserem Lab, steht dort häufig nicht im Fokus. Deswegen haben wir überlegt, wie können wir denn operativen Raum und strukturellen Raum stärken? Und es braucht einfach eine gute Basis im Zwischenmenschlichen und aber auch im Individuellen. Denn ich als Einzelperson sollte mir meiner Stärken bewusst sein, sollte mir bewusst sein, was sind meine Ziele? Wofür stehe ich vielleicht nicht? Wo will ich hin? Wo vielleicht nicht hin? Und dann eigentlich das so aufgebaut zu sehen, wenn ich als Einzelperson mich gestärkt habe im individuellen Raum, das kann man jetzt auch in dem Fitnessstudio-Kontext sehen, und dann eben auch weiß, was kann ich, was will ich, auch in die Interaktion mit meinem Team zu gehen, was wollen wir gemeinsam, um dann zu schauen, was brauchen wir für eine Struktur, um gemeinsam zu arbeiten zu können, und was brauchen wir dann für Methoden und Werkzeuge, welche sind da passend. Und wenn diese vier Räume gut trainiert werden und wurden, dann sagen wir, dann sind wir future fit, und future fit meint eigentlich, dass man zukunftsbereit ist. Und ich glaube, einige von uns haben in unseren Unternehmen jetzt gerade die letzten Monate erlebt, was es heißt, schnell zu entscheiden, flexibel auf Impulse von außen zu reagieren, Geschäftsmodelle zu verändern. Und das ist das, was wir eigentlich auch mit dem Buch erreichen wollen, dass sich Organisationen so aufstellen können, so fit machen können, dass sie auf genau so Themen auch mit der Geschwindigkeit reagieren können, die es dann eben auch braucht.
Also schnell und flexibel sein heißt für euch, zukunftsfit zu sein. Oder ja, das verbindet ihr?
Unser Kollege Florian, der hat in der Diskussion oder in dem Arbeiten des Buches gerne gesagt, zukunftsbereit. Also ja. So wendig zu sein, so agil aufgestellt, also agil in diesem flexiblen Gedanken zu sein, dass ich mich auch verändern kann und anpassen kann.
Ich bleibe jetzt mal komplett in dieser bildlichen Fitnessstudio-Frage. Was sind denn so typische Problemzüchen in Unternehmen, also so Muskelgruppen, die man besonders trainieren muss? Nadine, ich glaube, du hast schon gesagt, zwischenmenschlicher Raum häufig und nicht operativer oder individueller, ich weiß es gerade gar nicht mehr ganz genau.
Ja, also diese Wertigkeit tatsächlich, es sollte alles trainiert werden, aber meistens ist der Fokus schon, also auf die Problemzündchen, wie du es gesagt hast, so mit, wie arbeiten wir zusammen und vielleicht sogar noch, ja, wie organisieren wir uns, da ist meistens noch ein Fokus drauf. Aber ein ganz großer Fokusverlust ist tatsächlich auf diesem zwischenmenschlichen und individuellen Raum. Das wird dann meistens so in den privaten Sektor geschoben. Und das ermöglicht aber erst ein gutes Miteinanderarbeiten. Und ich sag mal, das ist meistens ein Problemzöhnchen. Und was wir tatsächlich auch im Gespräch mit sehr vielen Menschen und Kunden rausgefunden haben, sind so, was sind denn die Themen, warum überhaupt ein Unternehmen sich fit machen möchte? Und da kam immer wieder raus, dass im Prinzip, klar, es langsam ist, ne? Also dass es im Prinzip es ewig lange Flaschenhälse gibt, dass Teams einfach nicht schnell entscheiden können und dann ist der Chef irgendwie im Urlaub und dann liegt ein Ding noch Monate, also dieses schneller werden, klar, innovativer werden, dass sie im Prinzip jetzt Wege und Möglichkeiten finden müssen, um zu innovieren, weil sonst ist einfach diese Veränderung am Markt so schnell. Dann haben wir auch ganz stark immer rausgehört, dass die Zusammenarbeit einfach schwierig ist, Silo-Denken da ist, Kollegen wollen vielleicht irgendwie ihre Erfahrungen nicht austauschen, damit sie sozusagen da auch irgendwie ihren Standalone-Posten nicht irgendwie in Gefahr bringen. Nur wie kann ich wirklich dieses Gemeinschaftliche, dieses an einem Strang ziehen, dieses Denken auch irgendwie etablieren und auch attraktiv sein natürlich als Unternehmen, das auch ja junge, dynamische, vielleicht Leute, die gerade von der Uni kommen, auch Lust haben, gerade in dieses Unternehmen zu gehen. Und das sind lauter Geschichten, wo wir merken, Unternehmen wollen sich da fit machen. Und wir haben halt so viel in unserer Praxis, was wir erleben und was so hilfreich ist. Und deswegen haben wir diese ganzen Hanteln und Seilzüge und das alles zusammengepackt in dieses Buch, um da einfach unser Wissen, unsere Erfahrungen weiterzugeben.
Ja, also jetzt weiß ich als Unternehmen, okay, mein individueller Raum und mein zwischenmenschlicher Raum, die müsste ich mal ein bisschen die Muskeln stärken. Ich melde mich im Fitnessstudio an. Wie läuft dann so ein typischer Fitnessstudio-Besuch ab? Jens, magst du das vielleicht erläutern?
Also wir haben uns mit dem Buch eigentlich so das Konzept überlegt, dass die Menschen in den Organisationen merken, okay, wir müssen da etwas tun. Wir haben hier und da angesetzt, ja, die Problemzonen, die du gerade angesprochen hast. Wir sind nicht mehr so agil und wendig, wie wir vielleicht noch in den Anfangsjahren waren. Oder wir sind halt auch ein junges Unternehmen und wollen uns überlegen, wie können wir uns für die Zukunft aufstellen. Und diese vier Räume sind die vier Ebenen, auf denen ich oder die vier Teilbereiche des Fitnessstudios, in denen ich trainieren kann. Und wenn ich jetzt zum Beispiel jemand bin, der sagt, ich möchte was verändern in meiner Organisation, um sie zukunftsbereiter zu machen, dann kommst du in unseren Check-in. Und der Check-in im Buch auch bedeutet, dass du dir erstmal Gedanken machst, was willst du eigentlich? Also was ist so dein größter Treiber, vom Sofa runterzukommen? Und wir haben auch in Gesprächen mit unseren Kunden identifiziert, naja, viele wollen innovativer werden. Also sprich, die wollen mit der Konkurrenz mithalten, die wollen vielleicht auch neue Wege und Möglichkeiten auf dem Markt austesten, die wollen schneller werden, sprich schnellere Entscheidungswege, die es vielleicht auch eben jetzt gerade in Corona-Zeiten braucht. Und dann so ein dritter Aspekt ist unternehmerisches Denken fördern. Also wo viele Leute sagen, jeder Mitarbeiter sollte sich als Teil des Ganzen fühlen und eben auch überlegen, wie kann ich mein Unternehmen voranbringen. Und dann gibt es noch den anderen Aspekt, der Nadine wichtig ist, interne Zusammenarbeit verbessern. Also wie sprechen wir miteinander? Wie wird Projektmanagement, wie wird Teamarbeit strukturiert oder wie wird sie auch gelebt? Weil ich bin eher so ein Freund, weniger strukturieren als Dinge leben und ausleben dürfen. Und der fünfte Punkt ist eigentlich, den wir gesehen haben, naja, im Kampf um junge Talente bestehen. Und wir sind eigentlich die Trainer oder sehen uns jetzt als Trainer in diesem Fitnessstudio-Bild, nehmen dich am Check-in an die Hand und gucken erstmal mit einem Self-Assessment, also mit einem Fragebogen, den es auch im Buch gibt, naja, welcher dieser fünf Bereiche ist denn bei dir der, wo es am meisten drückt? Und es können aber auch mehrere Bereiche natürlich sein. Und dann haben wir bei uns im Buch, Nadine hat es jetzt gerade mit Seilzügen und Hanteln beschrieben, wir sprechen da auch dann gerne von Werkzeugen, ungefähr 30 Werkzeuge beschrieben, warum braucht es die, wie wendet man die an, was sind so die Fallstricke und diese Trainingspläne, je nachdem, ob du jetzt innovativer werden willst oder es dir mehr um die Talente geht, haben wir so zusammengestellt, dass du dann von den 30 Werkzeugen 10 bis 12 mit Prio 1 machen solltest. In den vier Bereichen. Also individuell, zwischenmenschlich, operativ und strukturell.
Ja, wir werden es jetzt nicht mehr schaffen, in der Zeit die 30 Werkzeuge anzusprechen oder Übungen. Aber daher vielleicht, hat jeder von euch ein Lieblingswerkzeug beziehungsweise eine Lieblingsübung, aus der ihr gerade kurz erläutern kann und auch welcher Muskel damit trainiert wird dann? Vielleicht, Nadine, magst du anfangen, deine Lieblingsübung?
Oh, das ist viel. okay, also wir haben natürlich einige oder wir nutzen alles selbst. Ich würde einfach mal ganz aus dem Bauch raus den Check-in tatsächlich als so Basis für uns verwenden. Und zwar, das machen wir auch selbst im Team bei jedem Meeting-Tag, dass wir uns 5 Minuten am Anfang nehmen, Laptops zu, Handys aus und uns wirklich die Frage stellen oder der Facilitator für die Runde, der Moderator, die Frage stellt, gibt es etwas, was dich konkret davon abhält, hier zu sein? Ne? Also, und zwar off-topic, wirklich, geistert dir noch aus dem Kopf rum, war die Schwiegermutter am Wochenende gerade zu Besuch, wartest du auf die E-Mail von einem Kunden, bist du quasi hier geistig gar nicht anwesend. Und dass alle diesen Check-in kurz machen und entweder, nö, bin da, Punkt. Oder, oh ja, also wenn du es so sagst, ich habe heute Nacht nicht geschlafen, irgendwie mein Kind hat Fieber, seid mir nicht böse, wenn ich heute irgendwie so ein bisschen müde da sitze, geht nicht persönlich gegen euch. Und damit, klar, das ist für uns als Teamhygiene wahnsinnig wichtig, um dann operativ gut arbeiten zu können in dem Meeting. Und dass sich gar keine irgendwie, Kopfkino rumspinnt, ne? Was der Kollege irgendwie, hat er jetzt was gegen mich heute? Und das erleben wir auch tatsächlich beim Kunden. Da hatten wir auch so einen Fall, wo dann irgendwie wir dabei waren, um auch dieses Teamklima auch so ein bisschen da zu unterstützen und zu helfen und eigentlich nur zugeguckt haben, dann irgendwann gemeint haben, wertschätzendes Team, was ist denn heute los? Warum ist denn die Stimmung gerade so schlecht? Und dann Check-in, wie geht's euch? Hält euch irgendwas davon ab, da zu sein? Und dann kam wirklich raus, dass 3 von 5 Teammitgliedern nicht da waren, sondern wirklich irgendwelche Themen hatten. Und danach war die Stimmung auch gleich wirklich toll, dass auch wieder weitergearbeitet werden konnte. Also das ist für mich so ein Basiswerkzeug, was ganz klein und 5 Minuten braucht oder vielleicht 7, je nach Teamgröße, aber sehr, sehr wertvoll ist.
Ja, spannend. Man gibt ja nicht alles, was einen beschäftigt, an der Meetingraumtür ab. Und ja.
Genau.
Jens, was ist deine Lieblingsübung?
Ja, meine Lieblingsübung oder Werkzeug ist es ähnlich wie bei Nadine. Es ist schwer, jetzt da so reinzugreifen. Und es gibt noch deutlich mehr. Also wir mussten im Erarbeiten des Buches auch einige Sachen dann rauswerfen aus Platzgründen. Ich möchte aber auch nochmal sagen, alle Werkzeuge, die jetzt im Buch drin sind oder die wir anwenden, die kann man auch einfach ausprobieren, indem man in das Fitnessstudio reinläuft. Also man muss diese Trainingspläne nicht machen. Und mir ist auch wichtig, mein Lieblingswerkzeug, um zu strukturieren, ist ein Kanban-Board. Kanban kommt so aus dem aus der Scrum-Ecke, also agile Softwareentwicklung. Und ein Kanban-Board zahlt so zum Thema Transparenz ein. Da wird ganz klar strukturiert für alle, auch zugänglich, jederzeit gezeigt, was ist gerade die Dinge, die wir bearbeiten sollten in dem sogenannten Backlog, dann in dem Doing, woran arbeiten gerade die Teammitglieder und was ist dann. Und morgen zum Beispiel haben wir ein Team-Meeting. Wir treffen uns einmal im Monat, weil wir ja doch immer irgendwie beim Kunden rumspringen, wirklich fix. Und morgen haben wir den Tag auch mit so einem Kanban-Board geplant. Sprich, wir haben geschaut, was sind die Themen, die besprochen werden sollen, hat jeder persönlich in den Backlog einfüllen können, dann haben wir gevotet, welche sollen wir dann morgen in dem Tag, in den Stunden, die wir zur Verfügung haben, auch besprechen, welche sind notwendig, und so strukturieren wir uns sehr gut. Und ich möchte auch nochmal darauf eingehen, dass es einfach so eine Vielfalt ist in diesem ganzen Themenbereich Future-Filled New Work, wo man einfach auch mal ausprobieren kann und sollte. Und das kann man sowohl in kleinen Organisationen oder kleinen Unternehmen machen, als auch in großen. Und es gibt in meinen Augen kleine Unternehmen wie zum Beispiel Smart Steuer in Hannover, wer sich mal eins angucken möchte, die sehr stark mit diesem Thema Rollenbilden und Rollenmarktplatz experimentiert haben. Dann gibt's Budsorg, die sind in Holland, das hat nichts mit Software zu tun, die machen Pflege und die organisieren sich auch selbst organisiert. Und es ist immer so die Frage, wo fange ich in den Unternehmen an? Sind es diese kleinen Werkzeuge, die erstmal das Management oder auch die Mitarbeiter ausprobieren sollten, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was ist New Work? Oder mache ich eine große Change Story drumherum und möchte die ganze Organisation in Richtung Selbstorganisation begleiten? Nur, du hast es angesprochen, wo sind da diese Problemzonen? Man muss bei allem, was so Richtung Future Fit gehen, alle Menschen mitnehmen.
Ja. Wie oft sollte man denn am Tag oder auch die Woche ins Fitnessstudio gehen oder trainieren? Empfehlt ihr da auch was?
Ja, also ich denke, es ist wie in jedem Lebensbereich. Wenn ich Routinen schaffe, dann trainiert sich ein Muskel oder bleibt gut im Training. Und auch wenn ich quasi geistige Routinen habe, ne, also neue Abläufe, wie ich auch was mache, dann etabliert sich's. Und ich würde tatsächlich jetzt nicht sagen, das muss jetzt irgendwie eine Stunde am Tag oder eine Stunde die Woche. Also ich würde das nicht so ausdrücken, sondern in meinem Gefühl ist es tatsächlich, je intuitiver eine Art zu kommunizieren wird, ne? Also Jens hat vorhin gewaltfreie Kommunikation angesprochen oder aktives Zuhören oder sich auch wirklich, wir sagen da Denkphasen der Kreativität, dass ich quasi mich nicht ausbremse, dass ich, ne? Also wenn ich das einfach in einem Team etabliere und das sind alles Werkzeuge aus den Räumen und dann praktiziere ich es, dann trainiere ich es automatisch, ohne irgendwann bewusst drüber nachzudenken und damit entsteht eine Kultur. Ne? Also auch mit, ich habe gerade ein Thema, lass uns ein 1-zu-1-Gespräch, ein kurzes Spiegel-Feedback-Gespräch machen, ohne drüber nachzudenken, ich wende jetzt gerade dieses Werkzeug an. Klar, irgendwann ist es, am Anfang ist es ein Werkzeug, am Anfang lese ich mir durch, wie mache ich das, aber irgendwann etabliert sich das und dann lebt das Ganze. Und deswegen würde ich das jetzt persönlich nicht in Stunden oder ne, so zeitmäßig ausdrücken, sondern es einfach zu integrieren in den Alltag.
Wichtiger dann auch kurz und regelmäßig als jetzt 2 Stunden einmal die Woche wahrscheinlich.
Ja, definitiv, ja.
Ich würde sogar fast sagen, um dann auch noch einen Blick drauf zu geben, dass ich glaube, viele Menschen haben im Grunde die Veranlagung zu dieser Fitness und New Work oder das, was wir auch mit unseren Werkzeugen wollen, ist ja eigentlich, dass man sich selbst wieder spürt. Und wenn man zum Beispiel so ein Werkzeug wie den Check-in, den Nadine beschrieben hat, am Anfang von einem Meeting etabliert und einfach mal, um in diesem Bild zu bleiben, seine eigenen Muskeln wieder spürt, in dem, wie man arbeiten kann und darf, dann geht man irgendwie, wenn man es regelmäßig dann mit dem Team vor allem auch macht, also es ist ganz stark auch so dieser Team- und Zusammenarbeitsfokus, der jetzt auch Nadine und mir wichtig ist, auch mit einem gestärkten Kreuz, ja, um dem Bild weiter zu bleiben, oder mit mehr Ausdauer zur Arbeit. Und wir glauben da dran, dass man die Arbeit gestalten kann, der eine mehr, der andere weniger, aber wie wir miteinander arbeiten in den Unternehmen, das liegt irgendwie am Ende doch in unserer Hand. Und da würden wir gerne die Leute fit machen und trainieren lassen.
Ja, super spannend. Ich werde auf jeden Fall auch nochmal die Seite zu eurem Buch in den Shownotes verlinken. Dann können ja vielleicht alle, die sich interessieren, auch nochmal schauen. Wir haben ja jetzt wirklich nur 2 von 30 Werkzeugen angesprochen, was es noch gibt. Wir sind jetzt aber schon am Ende von der Folge und es gibt am Schluss immer 2 Abschlussfragen, die jeder Gast gestellt bekommt. Bei 2 Fragen mache ich es immer so, dass jeder eine Frage bekommt. Vielleicht Nadine, für dich die erste Frage. Wie lautet dein persönlicher Tipp, wie man das Thema Weiterbildung für sich persönlich richtig angehen kann?
Ich glaube, das Wichtigste ist, auch ein Thema zu finden, ein Weiterbildungsthema, was jetzt nicht unbedingt nur rein technisch aufgrund jetzt meiner Jobbeschreibung dran ist, sondern was auch sehr viel persönliche Energie freisetzt. Und ich habe jetzt gerade eine systemische Coaching-Ausbildung gemacht und das war so ein Energieboost. Klar, Coaching, das passt in meinen Firmenkontext, aber das war so ein persönliches Thema auch, Firmensysteme, persönliche Systeme zu verstehen. Also da auch so ein bisschen auf das Herz zu hören, was treibt mich, was gibt mir Energie und nicht nur den Excel 3.4-Kurs zu machen. Mhm.
Und Jens, die 2. Frage dann für dich. Wen nominierst du als potenziellen Podcast-Gast für mich zu den Themen Weiterbildung, Digitalisierung oder E-Learning?
Spannend. Der Benjamin Jaksch war ja schon bei dir. Ansonsten hätte ich ihn jetzt nominiert. Ich glaube, wer ganz interessant sein könnte, ist Jens Ropers. Jens Ropers ist bei der Controller Akademie, ist ein Partner von uns, die sich gerade auch sehr stark so im Bereich E-Learning eben aufstellen müssen, notgedrungen. Und der Jens ist, glaube ich, ein ganz umgänglicher Typ, dem die Hörer auch in einem Podcast gerne zuhören würden.
Ja, dann vielen Dank für den Tipp und euch vielen Dank für das spannende Interview.
Vielen Dank auch.
Danke dir.
Das war's für heute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich freue mich, wenn ihr sie liked, teilt und kommentiert. Unser offizieller Hashtag, unter dem ihr alle Folgen und Blicke hinter die Kulissen finden könnt, lautet Schlaufuchs. Die nächste Folge eLearning Inc. erscheint im neuen Jahr am 25. Januar. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Wenn euch in der Zwischenzeit Podcasts fehlen, hört gerne auch mal in den englischen Podcast eLearning Brunch mit meinem lieben Kollegen Kenny rein. Dazu gibt es auf unseren Social Media Channels auch bald noch ein weihnachtliches Gewinnspiel. Also stay tuned!